beschäftige mich so seit 10 Jahren sehr intensiv mit alles, was so mit extremer Rechte in Nordrhein-Westfalen zu tun hat. Verschiedene Gruppen, Organisationen, das ist ja auch das Thema, für das ich eingeladen bin. Wie gesagt, rechte Szene im Ruhrgebiet oder ich habe es ein bisschen größer gefasst, Neonazi-Szene in NRW. Was erwartet euch da? Ich werde da versuchen, jetzt nicht immer so super ins Detail zu gehen, jetzt irgendwie jede Kameradschaft aufzuzählen oder alle Führungspersonen, auch nicht hier aus Essen oder Umgebung. Ich denke mal, es sind noch andere Leute hier, die das ja besser wissen, oder ihr wisst das wahrscheinlich auch noch detaillierter, wer da gerade so die entscheidenden Personen, was die entscheidenden Organisationsansätze sind. Was ich versuche, ist einen etwas allgemeineren Überblick zu geben, ein paar Tendenzen zu beschreiben, ein paar aktuelle Entwicklungen zur Diskussion zu stellen. Und ich würde mich dann freuen, wenn wir nachher, wenn ihr nochmal Fragen stellt oder wenn wir nochmal in Diskussion kommen, über Einschätzungen vielleicht uns auch nochmal austauschen würden. Den Zeitraum, den ich mir angucken würde oder angucken möchte, steht schon im Titel. Also die Neonazi-Szene in NRW nach den Kameradschaftsverboten und vor der Kommunalwahl, weil ich glaube, das sind so die für zwei gerade erstmal aktuellen wichtigen Wegmarken. Also Kameradschaftsverbot deswegen, weil, das werde ich dann gleich auch nochmal zeigen, und das ist euch ja auch bekannt, dass die schon insofern ein Einschnitt waren, als dass jetzt da ein Umorganisierungsprozess begonnen hat, sich da Sachen gewandelt haben, durchaus Repression, durchaus in Anführungsstrichen auch zu Innovationen in der Szene geführt hat. Vielleicht, wenn wir von der Szene sprechen, insgesamt rechte Szene oder extreme Rechte, was können wir darunter verstehen? Vielleicht erstmal zum Begriff extreme Rechte. Ist für mich jetzt erstmal nur so ein Arbeitsbegriff, ein Sammelbegriff, wo all diejenigen Organisationen, Parteien, Gruppen drunter gefasst werden sollen, die rechts des etablierten Konservativismus, also rechts der CDU, zu finden sind. Das wäre jetzt ein Versuch einer grafischen Darstellung vor den Kameradschaftsverboten. Weil was man da drunter fasst unter extrem rechts, sind ja schon unterschiedliche Organisationsformen. Also so eine Kleingruppe autonomer Nationalisten und ein Kreisverband von Pro-NRW durchaus unterschiedlich. Deswegen der Versuch hier mit dieser Grafik, das ein bisschen zu differenzieren anhand von so zwei solchen Graphen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, dass der linke Graph, da steht Praxis drüber, einfach ein Versuch, nochmal so eine Spannbreite aufzuzeigen zwischen Praxisformen, wo der eine Pol vielleicht legalistisch ist, also das, was Pro-NRW, was die Republikaner machen, also in erster Linie wirklich nur orientiert sein auf Wahlen, auf parlamentarische Einflussnahme, und der andere entgegengesetzte Pol wäre eine militante Strategie, und dazwischen gibt es ganz viele Mischformen. Und die zweite Differenzierung, diese untere Achse, steht Inhalte drüber, und ich versuche das auch nochmal ein bisschen aufzumachen, dieses Feld, und zu sagen, naja, es gibt vielleicht etwas, das ist so inhaltlich der so ein Rechtskonservativismus oder rechts von so einem etablierten Konservativismus, und der andere äußere Pol sind eigentlich neonazistische Inhalte, also Gruppen, die ganz klar sich in Traditionen des Nationalsozialismus, der faschistischen Bewegung stellen und das auch ganz offen kundtun. So, und der Versuch mit diesen Kreisen ist ein bisschen die Gruppierungen, die es gibt, da in diesem Feld zu verorten. Also zu sagen, Republikaner pro NRW eigentlich fast ausschließlich legalistische Praxis oder Strategie und von den Inhalten auch eher im Rechtskonservativen so. Aber die NPD dann deutlich mehr im neonazistischen Bereich und ebenso natürlich wie autonome Nationalisten das ganze Kameradschaftsspektrum. Und dass sich diese Kreise überlappen, damit will ich eigentlich zeigen, dass es gar nicht darum geht, jetzt da so ganz klar voneinander getrennte Bereiche zu machen, sondern auch zu zeigen, da gibt es schon Überschneidung, also inhaltliche Überschneidung, dass so eine Partei oder Gruppierung auch heterogen ist, also ob sich bei Pro-NRW ja immer wieder Leute finden, die eine ganz eindeutige Neonazi-Vergangenheit zumindest haben oder eine politische Biografie im Neonazismus, und andererseits auch, dass natürlich diese Grenzen zwischen Organisationen nicht so, man sich nicht abgeschottet vorstellen darf, sondern dass da immer wieder Kooperationen, Übertritte, Wechsel, Formen von Zusammenarbeit gibt. Genau. Das wäre eigentlich die Situation in NRW meines Erachtens bis 2012 oder bis Ende 2011. 2012 nach der Aufdeckung des NSU ist dann schon nochmal ein Einschnitt, dadurch, dass staatliche Organe anders als in den Jahren zuvor mit unterschiedlichen Maßnahmen gegen die Kameradschaftsstrukturen vorgehen. Und zwar die den Anfang machen, ich werde jetzt die Sachen nochmal kurz zusammenfassen, nochmal kurz wieder ins Gedächtnis rufen. Der Anfang war ja gar nicht in NRW, sondern in Rheinland-Pfalz, in dem Bundesland, wo es durchaus von Seiten von Staatsanwaltschaft seit mehreren Jahren immer wieder Versuche gab, bestehende Kameradschaftsstrukturen mittels Paragraph 129 zu zerschlagen. Also Kameradschaft Westerwald hat es da vor einigen Jahren erwischt, im März 2012. Muss eine 1 zu viel?
Nein.
Oder verrutscht, verdreht. Das heißt natürlich 2012. Eine große angelegte Polizeiaktion gegen das Aktionsbüro Mittelrhein. Mit dem Resultat, dass da 24 Leute in Untersuchungshaft genommen worden sind und dass es nicht nur Leute waren aus Rheinland-Pfalz, sondern auch aus Nordrhein-Westfalen. Und dass es dann sich auch im Zuge dieser Polizeiaktion und der später bekannt gewordenen Erkenntnis auch aus dem Prozess, der jetzt ja noch in Koblenz läuft, gegen die mutmaßlich Mitglieder des Aktionsbüros auch klar wurde, das war im Grunde keine Struktur, die nur auf Rheinland-Pfalz beschränkt war, sondern da gab es eigentlich eine ziemlich enge Vernetzung und regelmäßige Treffen, regelmäßige Absprachen, eine Arbeitsteilung zu Neonazis bis ins nordrhein-westfälische Rheinland hinein. Und sind auch Leute wie Sven Skoda, Axel Reitz, weitere Paul Breuer da verhaftet worden. Dieses Versuch, gegen Kameradschaften vorzugehen mit dem Paragraph 129, den man eigentlich ja kennt als einen Paragraphen, der vor allem gegen Linke eingesetzt wird. Eben schon in Rheinland-Pfalz gesagt, gab es da schon mehrere Versuche, da auch gegen Kameradschaften vorzugehen. Es gibt auch Beispiele, vor allem auch aus Brandenburg, aus Berlin, wo man das gemacht hat oder versucht hat. Aber eigentlich natürlich so linker Perspektive sagen, so der klassische Schnüffelparagraph, der Ermittlungsbehörden ziemlich ziemlich viele Sachen an die Hand gibt, da Szenen zu durchleuchten, Leute zu überwachen, Telekommunikationsüberwachung an den Start zu bringen und so weiter. Das hat man auch in Radevormwald getan. Das ist ja eigentlich ein ziemlich unbekanntes Örtchen im oberbergischen Kreis. Ist halt dadurch mal bekannt geworden, dass da als erste Kameradschaft in NRW überhaupt dieser Freundeskreis Rade, eine Gruppe, die es unter dem Namen ein Jahr lang gab, insgesamt so vielleicht seit 2-3 Jahren als organisatorischem Zusammenhang da getroffen hat. Es gab Verfahren gegen 20 Beschuldigte, die ausgegangen sind, erzähle ich gleich nochmal. Und dann gab es im Mai ein Verbot der Kameradschaft Köln durch das Ministerium. Hier wurde dann kein 129 Verfahren in Gang gesetzt, sondern es wurde mittels Vereinsrecht da eine Kameradschaft verboten. Auch das ein Novum für NRW. In Berlin-Brandenburg gab es schon auch solche Versuche. Was das für einen rechtlichen Hintergrund hat und wie man das vielleicht bewerten kann, da gehe ich dann gleich nochmal drauf ein. Und da zuletzt die bekanntesten Verbote gegen die drei der bedeutendsten Kameradschaftsstrukturen in NRW, also die Dortmunder Nazis, Kameradschaft Hamm und Kameradschaft Aachener Land, die im August dann verboten worden sind. Es gibt da ziemlich umfangreiche Verbotsverfügungen vom Ministerium für Inneres und Kommunales, wo dann halt auch einzelne Personen den Gruppen zugeordnet worden sind und man da gesagt hat, der NW Dortmund 62 Mitglieder gehabt hat. Das sind dann allerdings nicht nur Leute aus Dortmund gewesen, sondern beispielsweise auch Leute aus Lünen und Leute aus Unna. Und Kameradschaft haben 25 Mitglieder, auch da vereinzelte Leute, die ansonsten vielleicht auch so zu den autonomen Nationalisten Aalen hätte zählen können oder zu den Nationalen Sozialisten Münster. Interessant meines Erachtens am Verbot der Kameradschaft Hamm und auch der Einschätzung der Sicherheitsbehörden oder des Innenministeriums hier zu sagen, es ist eine Kameradschaft, wo alle Verbotsgründe auch vorliegen, gegen die wir so vorgehen können, ist insofern interessant, weil diese Bewertung für die Kameradschaft haben eigentlich erst ein Jahr lang bestanden. Also man hat im Grunde jahrelang gesagt, und mich hat das immer sehr gewundert, in Hamm gibt es keine Kameradschaft, es ist nur so eine Art Clique oder Szene irgendwie, obwohl es meines Erachtens da, ja, gibt's seit 10 Jahren halt, da gab es seit 10 Jahren eine Kameradschaftsstruktur, und erst sehr spät ja, hat man das dann so gewertet und dann die Gruppe verboten. Die Frage ist, ja, was hat das für Hintergrund? Kann man eigentlich solche Gruppen einfach verbieten? Vor allem, wenn man sich zwei Aspekte ins Gedächtnis ruft. Der eine ist, dass staatliche Stellen und Polizei jahrelang gesagt haben, nee, man kann diese Gruppen eben nicht verbieten. Wir sehen da gar keine Struktur. Das sind ja gar keine eingetragenen Vereine. Es gibt da gar nichts, wie man sie rechtlich packen kann. Das ist der eine Grund und oder der eine vielleicht irritierende Aspekt. Und der zweite irritierende Aspekt, dass natürlich diese Kameradschaften eigentlich entstanden sind als Reaktion auf Verbote. Also und diese ganze Kameradschaftsszene ist ja erst Mitte, Ende der 90er Jahre entstanden, nachdem der Staat eine ganze Reihe von Neonazi-Vereinen, Neonazi-Parteien wie die FAP oder die NF verboten hat. Und es war gerade ein Versuch eben, sich loser zu organisieren, keinen formalen Verein mehr zu gründen, um eben nicht mehr so repressionsanfällig zu sein. Da geht es eigentlich nur noch mal kurz darum, klarzukriegen, also wie, was hat das für einen rechtlichen Hintergrund, diese Verbote, und dann auch vielleicht nochmal, wie kann man die bewerten. Also das eine ist, das, was gemacht werden musste, ist, diese Kameradschaft überhaupt erstmal als Verein oder als vereinsähnliche Struktur zu definieren. Dafür gibt es dann eine Definition, was ein Verein ist, eine sich in sich geschlossene, auf längere Zeit gegründete Vereinigung mehrerer natürlicher Personen mit gemeinsamen Zielen und einheitlichem Auftreten, sich zu einem gemeinsamen Zweck freiwillig zusammengeschlossen haben und einer organisierten Willensbildung unterworfen haben. Das kann man alles in Einzelpunkten für diese Kameradschaften nachweisen, das wurde auch nachgewiesen. Man kann, das ist das, was ich auch zu bedenken gebe, glaube ich, das auch auf jede etwas besser organisierte Antifa-Gruppe auch übertragen. Also wenn es dann darum geht zu sagen, es gibt eine Organisation, die gibt sich einen Namen, die trifft sich regelmäßig, die ist geschlossen, es ist klar, wer ist Mitgliedschaft, wer ist nicht Mitgliedschaft, es gibt eine Kasse und so weiter, es gibt ein einheitliches Auftreten, dann kann man natürlich auch für eine Antifa-Gruppe oder eine andere politische Initiative, die ein bisschen fester organisiert ist, da sagen, es ist eine vereinsähnliche Struktur, auch wenn es kein eingetragener Verein ist. Das ist erstmal nicht tragisch, finde ich. Das ist ja vielleicht eine rechtliche, juristische Spitzfindigkeit. Interessant wird es halt dabei, wann so ein Instrument, was ein Innenministerium hat, nämlich ein Vereinsverbot auszusprechen, wann das dann vielleicht auch treffen kann. Dafür gibt es ja nochmal, das seht ihr jetzt nicht, eine Reihe von Verbotsgründen im Vereinsgesetz. Was dann darum geht, also dass Verbotsgründe sind, dass ein Verein in seinen Zwecken oder seiner Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderläuft. Heißt auch konkret, dass viele Straftaten der Vereinsmitglieder oder dieses Vereins vereinsähnlichen Struktur begangen werden, dass er sich gegen die verfassungsgemäße Ordnung richtet oder den Gedanken der Völkerverständigung. Das ist für die verbotenen Kameradschaften alles sehr detailliert und plausibel auch ja, belegt worden, also welche Straftaten da aufgefallen sind, was quasi der Zuwiderlaufen gegen den Gedanken der Völkerverständigung oder auch der Wesensverwandtschaft mit der NSDAP ist natürlich auch eigentlich einleuchtend. Ja, wie gesagt, ich wollte nur mal sagen, und klar ist, welchen rechtlicher Basis wurden eigentlich diese Verbote durchgezogen, und ein bisschen problematisieren, dass das jetzt nichts ist, wo jetzt geltendes Recht irgendwie für gedehnt worden ist oder sind keine neuen polizeilichen Maßnahmen dafür notwendig geworden oder andere Dinge, sondern es ist einfach ein Instrument, was ein Innenministerium einfach per Verfügung hat. Du kannst natürlich dagegen klagen. Ja, genau. Und es ist natürlich dann interessant, dass es man so sehr lange da gewartet hat, um dann gegen diese Kameradschaft und so vorzugehen. Okay, vielleicht das nur zum Hintergrund. Interessanter ist ja eigentlich, was haben diese Verbote und Ermittlungen für Folgen gehabt. Also erstmal gibt es eine ganz banale Folge. Du darfst dann deinen Gruppennamen nicht weiter benutzen, deine Symbolik nicht mehr benutzen. Das heißt, du bist dann quasi ja offiziell verboten, und wenn du dazu wieder handelst, ist das auch strafbewehrt. Interessanter ist dann, dass Vereinsvermögen eingezogen wird. Also Das bedeutet ja konkret Verlust von Infrastruktur, also das Foto des Nazi-Zentrum Berliner Straße, was ja erst einen Monat vorher von Antifas aus Hamm öffentlich gemacht worden ist, dass die Kameradschaft Hamm da so ein, ähnlich wie die Rheinische Straße in Dortmund, da so ein Zentrum angemietet hatte, das ist dann quasi schlagnahmt worden, darf nicht mehr benutzt worden, oder in Dortmund beispielsweise der Lautsprecherwagen, verschiedenes Material, was erstmal weg ist. Weitere Folge ist eine Verunsicherung meines Erachtens gewesen von Szenemitgliedern auf verschiedenen Ebenen. Also einerseits, es gibt da vereinzelte Rückzüge ab von Leuten, war dazu geschrieben, stärkere Betätigung in Fanszenen, ist, was man in Aachen meines Erachtens ganz gut beobachten kann. Also Leute, die zum Kern der KL gehört haben und wo es eh ja enge Kontakte in die Alemannia-Fanszene gab und die Alemannia-Fanszene ja jetzt auch ziemlich rechtsdominiert ist und viele Leute jetzt da gelandet sind und da ein Stück weit ihr Hauptbetätigungsfeld sehen. Dann, glaube ich, hat die Szene ja so ein bisschen den Drive verloren, den sie vorher hatte. Da müsste man jetzt diskutieren, lag das jetzt an den Verboten oder ist das eigentlich eine längere Entwicklung gewesen, dass da Sachen nicht mehr so gut gelaufen sind. Dann eine andere konkrete Folge, es gab eine Reihe von Kameradschaften, die sich danach den Verboten umbenannt haben oder auch aufgelöst haben. Also es gibt so Gruppen wie Nationalsozialisten Münster, Aalen Aalen, Nationalsozialisten Wuppertal, AN Pulheim gibt es jetzt offiziell nicht mehr unter diesem Label. Und mein Gefühl ist auch, es werden gerade weniger neue Neonazi-Kameradschaften oder AN-Gruppen gegründet. Das meine ich so mit der Drive ist irgendwie weg. Es gab ja so eine Boomphase, da ist in jedem Kaff irgendwie so eine AN-Gruppe entstanden, wenn sich da 2, 3, 5 Leute gefunden haben. Das ist jetzt erstmal, hat auch nochmal einen Dämpfer gekriegt. Aber wie gesagt, die Frage ist, liegt das an den Verboten oder ist da im Grunde auch so ein AN-Konzept eigentlich an Grenzen gestoßen? Genauso Frage der Straßenpolitik, also die ganzen Aufmärsche, die dadurch zumindest bis März 2013 erschwert worden sind. Und dass es rückläufige Teilnehmerinnenzahlen bei Aufmärschen gibt. So, da kann man auch die Frage stellen, liegt das jetzt wirklich nur an den Verboten oder haben da nicht eher Stichwort Dresden und andere Antifa-Aktionen oder aber auch ja so ein, sag mal, ordnungspolitisches Gängeln, wie es in Dortmund teilweise praktiziert worden ist beim Antikriegstag, also so eine Kundgebung durchgeführt werden konnten, hat das nicht auch dazu geführt, dass da Aufmärsche an Attraktivität verlieren? Ja, es gab eine zermürbende U-Haft, also da wurde U-Haft auch wirklich ausgereizt im ABM-Verfahren. Da saßen eine ganze Reihe Leute ziemlich lange im Knast, sitzen sie alle draußen, weil der Prozess sich ja über 2 Jahre jetzt schon ja, fast hinzieht. Oder ja, Quatsch, 1,5 Jahre sich hinzieht, aber die U-Haft sich über 2 Jahre hingezogen hat. Ja, Axel Reitz als wichtiger Protagonist der Szene hat sich erst zurückgezogen, mittlerweile ja seinen Ausstieg erklärt. Es gibt da so ein Interview von ihm in so einem evangelischen Kirchenmagazinchen, wo er sich präsentiert, hat jetzt irgendeinen Pfarrer gefunden, der ihm da auf seinem Weg hilft, wieder auf den rechten Weg zurückzukommen. Genau, und dieser Aktion gegen den Freundeskreis Rade hat dann zu 8 Verurteilungen geführt. Also von den 20 mutmaßlichen Mitgliedern saßen dann letztendlich 8 auf der Anklagebank. Einer hat eine Haftstrafe, Jugendhaftstrafe bekommen, alle anderen Jugendhaftstrafen zur Bewährung. Das waren keine wirklich harten Urteile, das hatte was damit zu tun, dass die ziemlich Glück gehabt haben, weil für eine ganze Reihe an Gewalttaten, die sie begangen haben, die sind nicht wirklich gerichtsfest aufgeklärt worden. Es ging nicht. Ja.
Was heißt denn ABM-Verfahren?
Ach so, das ist das Aktionsbüro Mittelrhein. Okay. Da sind diese Rheinland-Pfälzer ja, Neonazis. Vielleicht nochmal zu den Verboten und der Frage, welche Folgen die haben. Ich glaube, was die auf keinen Fall schaffen können oder geschafft haben, ist das natürlich so eine eher lebensweltliche Verankerung zu fassen. Also wenn Leute sich in Szenen organisieren, miteinander bekannt sind, freundschaftlich verbunden sind, dann ist das ja eine Form von Zusammenhalt, der durch so ein Vereinsverbot nicht wirklich angreifbar ist. Das muss man sich einfach, ja.
Und jetzt geht's weiter mit
dem Vortrag. Super. Also wir waren bei Verbotsfolgen, die erste Folie klang ja vielleicht noch ganz positiv, dass man sagen kann, naja, hat doch was gebracht. Ja, glaube ich auch, muss aber einschränken an den Punkten, wo es eben nichts gebracht hat, wo man sich keine Illusionen machen sollte, was solche Verbote bringen können. Ich meine, das ist uns vielleicht eher klar, so Herrn Jäger, der sich das natürlich aus seiner Warte ein bisschen blumiger hat gesagt, was Verbote halt nicht erwischen können, ist halt eben so eine lebensweltliche Verankerung, also da, wo Szene eben über persönliche Kontakte funktioniert, dass man sich kennt. Das ist natürlich dadurch nicht erreichbar. Und natürlich kann ich auch den Kern der Szene nur schwer treffen. Das ist genau bei den Kameradschaftsverboten nicht geglückt. Also auch wenn ich sage, da sind Leute verunsichert worden, haben sich vielleicht zurückgezogen oder sich andere Schwerpunkte erstmal gesucht. Der Kern all der Gruppen ist weiterhin aktiv und kontinuierlich aktiv und der sucht natürlich ein neues Betätigungsfeld und fand das dann in der Partei Die Rechte, die stand ja schon direkt als Auffangbecken bereit. Ich glaube auch, dass Christian Worch als jemand, der ja seit 35 Jahren da in der Szene aktiv ist, auch so gewieft ist, dass er natürlich wusste, dass nach dem NSU-Aufdeckung da auch staatliche Maßnahmen erfolgen und hat im Grunde Die Rechte vor den Kameradschaftsverboten gegründet als eine Partei erstmal, die meines Erachtens eine reine Hülle war und die keine Mitgliedschaft hatte und wo dann eben die Leute aus den verbotenen Gruppen eingetreten sind und die Partei auch dominieren, also den Landesverband NRW dominieren, aber auch wenn man in andere Landesverbände beispielsweise nach Brandenburg guckt oder so, kann man auch sagen, das sind auch Leute, die auch aus verbotenen Kameradschaft oder sonst aus dem Kameradschaftsspektrum kommen. Dadurch eben, dass man jetzt in die Partei eintreten konnte, konnte der organisatorische Zusammenhalt der Gruppen meines Erachtens erhalten bleiben und auch die Aktivitäten lassen sich weiter fortführen und das macht natürlich dieses Verbot dann fast schon wirkungslos. Es ist sogar jetzt so, dass diese Partei Die Rechte erstmal zeitweise durchaus ein verbotssicherer Hafen ist. Also dass erstmal kein weiteres Verbot erfolgen wird. Dass der Staatsanwaltschaft, das Innenministerium hat das versucht. Es wurde geprüft, wurde dann eingestellt, gesagt, es gibt das Verbot, einen verbotenen Verein fortzuführen mittels Vereinsgesetz, aber es gibt halt eben auch das Parteienprivileg und wenn Die Rechte eine Partei ist, dann ist das Parteienprivileg höher zu werden.
Da war es nicht so, dass bei der Europawahl die gar nicht eine bestimmte Anzahl an Stimmen kriegen, dass sie dann verboten werden können?
Er ist grundsätzlich so, dass du natürlich als Partei beweisen musst, dass du wirklich Partei bist. Also da ging es auch bei dem FAP-Verbot in den 90er Jahren darum, dass du klar, du kannst dich nicht einfach nur Partei nennen, sondern du musst wirklich ernsthaft zeigen, dass du eine Partei bist. Und das heißt, du musst kandidieren bei Wahlen. Und klar, wenn jetzt irgendwie die das nicht hinkriegen bei der Europawahl, da gibt es übrigens ziemlich gute Hinweise, dass sie es nicht schaffen werden, ihre Liste da aufzustellen. Weil sie nur 700 Unterschriften haben, sagt Herr Worch, und 4000 brauchen sie. Und Sascha Kreuzig hat noch in der Kameradschaft haben jetzt geschrieben, man hätte noch bis April Zeit, diese Unterschriften zu sammeln. Hätten wir mal nachgeguckt, Bundeswahlleiter sagt, man hat bis zum 3. März Zeit, diese Unterschriften zu sammeln. Das heißt, ich glaube, das werden sie vielleicht nicht schaffen, aber ich glaube, da reicht nicht nur die Europawahl, es gibt Kommunalwahl, vielleicht noch eine weitere Landtagswahl oder so. Also man muss der Partei eben, sagen wir aus rechtsstaatlicher Perspektive, die Chance geben, sich auch zu beweisen, dass sie Partei sind, dass sie es ernst meinen. Das heißt, ich bin jetzt kein Jurist, deswegen ist das alles mit Vorsicht zu genießen, aber ich würde sagen, 2-3 Jahre müssen wir der Rechten dann schon erstmal noch geben, bis man sagen kann, das ist jetzt irgendwie, könnte man verbieten. Erschwerend kommt auch noch da hinzu, bei dem Landesverband NRW, das ist ja wirklich eine reine Nachfolgestruktur der verbotenen Gruppen. Aber auch da habe ich das so verstanden, dass die Staatsanwaltschaft gesagt hat, das ist vielleicht der Landesverband, aber die Partei ist ja schon im Mai gegründet worden, also vor den Verboten. Also ist das keine richtige, insgesamt keine Nachfolge. Wir können nicht einen einzelnen Landesverband verbieten. Das ist jetzt so gerade der aktuelle Stand. Genau, es gibt auch noch Verfahren gegen die Vereinsverbote. Ich glaube, außer in Köln, ich glaube in Hamm auch nicht, wo noch Einzelne gegen das Verbot auch klagen, also auf dem Verwaltungsweg. Das heißt, glaube ich aber jetzt auch, wie gesagt, ich bin auch kein Jurist, aber ich würde auch prognostizieren, ich glaube nicht, dass die da irgendwie fallen, diese Vereinsverbote, aber es kann natürlich auch noch passieren, dass irgendein Verwaltungsgericht feststellt, irgendwie Verbot NW Dortmund war doch rechtswidrig. Okay, wer steckt hinter dieser Partei? Die Rechten, gesagt, Gründung 2012 und zwei Wochen nach den Verboten gründet sich dieser Landesverband Nordrhein-Westfalen und die Leute, die in dem Vorstand des Landesverbands sitzen, sind also, kann man ja sehen, im Grunde die führenden Kader des NB Dortmund und der Kameradschaft haben. Die ersten drei, die sind öffentlich bekannt, dass sie da im Vorstand sitzen. Der Dietrich Sohmann, ich meine, da sagen sie es, glaube ich, öffentlich nicht, dass er da Vorstandsmitglied ist. Ist es aber, also, ja. Ich habe mir die Unterlagen vom Bundeswahlleiter kommen lassen, weil die nämlich auch nicht online sind. Und in den Unterlagen vom Bundeswahlleiter steht er halt als Beisitzer drin. Ich glaube, dass genau die Taktik ist, eben nicht offiziell zu sagen, dass er da Vorstandsmitglied ist oder Mitglied ist, eben wegen diesem Laden. Aber er ist es. Also er steht beim Bundeswahlleiter. Keine Ahnung. Also das muss man dann gucken, wenn es verboten wird. Vielleicht wird das schwieriger. Ja. Aber wie gesagt, ich habe es auch erst gedacht, aber er steht halt dabei. Deswegen sage ich das auch nochmal so deutlich, weil ich denke mal nochmal eine ganz spannende Information ist, mit der man auch irgendwie arbeiten kann. Und es gibt dann eine ganze Reihe von Kreis- und einen Bezirksverband, die gegründet worden sind. Also klar, Dortmund, Hamm und Heinsberg und Aachen, das sind quasi die Nachfolgestrukturen der verbotenen Kameradschaften. Bezirksverband Münsterland, meines Erachtens gerade nicht mehr aktiv irgendwie. Ja, die rühren sich seit über einem Jahr oder seit einem Jahr nicht mehr. Mülheim-Ruhr, wie viel die machen, weiß ich auch nicht. Das ist dieser Typ, der meine NPD war. glaube ich auch nicht so das Superpersonal. Wuppertal, eben Grundstruktur Nationale Sozialisten Wuppertal. Düsseldorf-Mettmann nochmal interessant. Das sind quasi die Breitbach und Nadine Braun, also die ehemaligen Vorsitzenden der NPD in Düsseldorf-Mettmann, also immer schon da der NS-Flügel innerhalb der NPD, der Manfred Breitbach ja auch jemand, der ja auch bei Reden immer so ziemlich volksverhetzend auftritt. So, die sind übergetreten.
Ich habe eine Frage, ob du was weißt über Essen, weil Essen hieß es ja mal, dass die Mülheim-Ruhr-Menschen sich mit denen treffen wollten und ob du da nähere Informationen hast oder irgendwas.
Ich weiß auch nur das, dass die das wollten und dann gab es diese Ankündigung und dann passierte erstmal gar nichts. Und also, ich nehme jetzt auch diese Mülheim-Ruhr Kreisverband jetzt auch nicht so als besonders aktiv war, aber weiß ich nicht.
Also es sind nämlich in Essen, in der Umgebung von Leuten, die dem NB Dortmund auch nahe standen, auch immer wieder Aufkleber und Plakate von der Rechten aufgetaucht. Also darum interessiert mich das.
Okay. Also ich habe keine weiteren Informationen. Vermutung ist ein bisschen, es gibt ja von diesen Essener Neonazis ja durchaus immer noch Leute, die mit der NPD können und da, so mein Eindruck zumindest, und da auch was machen. Ja. Generell ist es nicht so, dass jetzt sämtliche Kameradschaften da auf die Rechte umgeschwungen sind, sondern teilweise, aber ein wichtiger Teil. Vielleicht noch kurz zu Soest, das ist eine Gründung, die eigentlich von der Kameradschaft Hamm forciert worden sind. Das sind Leute, mit denen die in den Jahren vorher schon zusammengearbeitet haben. Es gab die Kandidatur zur Bundestagswahl, Europawahl eben schon erwähnt, Kommunalwahl, gibt drei proklamierte Antritte. Da muss man aber zu sagen, haben sie aus eigenen Angaben nur die Hälfte der Wahlbezirke besetzen können. Das heißt, da die Chance in den Rat zu kommen, ziemlich gering. Dortmund ist die Konkurrenz zur NPD, muss man auch nochmal abwarten. Aber es ist ja eigentlich der stärkste Kreisverband, also wo sie am ehesten die Chance haben. Und Wuppertal ist eher eine Pseudokandidatur. Also da haben sie jetzt gesagt, sie würden für drei Bezirksvertretungen antreten. Das ist also im Grunde nichts. Genau, insgesamt meines Wissens gerade ungefähr 550 Mitglieder bundesweit. Ja, was ist das? Oh, das darf nicht sein. Sorry. Ah, okay. Naja, ich habe eine Folie vertauscht. Dann muss ich hier mal kurz auf die Kommunalwahl eingehen. Das ist leider jetzt verschoben. Genau, das hatte ich schon gesagt. Das ist auch egal. Das habe ich auch schon gesagt. Alles schon gesagt. Vielleicht noch zu Dortmund, dieser Streit mit der NPD oder diese Konkurrenz, die es da gibt, die ist ja doch durchaus nochmal bemerkenswert. Also da ist ja, ich würde sagen, da steht man miteinander auf Kriegsfuß. Es gab ja da auch die Übergriffe auf das Wohnhaus von den Ratsherren der NPD, wo die NPD Leute von die Rechte für verantwortlich macht, wo dann Judensau oder Hurensohn oder ähnliches irgendwie da an die Wand gesprüht worden ist, Autos angegriffen worden ist. Also da wird ein Machtkampf mit sehr unschönen Mitteln ausgetragen. Ich meine, uns soll es nicht stören erstmal. Die Frage ist, was da passiert, also ob es da der NPD wirklich, ob die jetzt der Rechten wirklich gelingt, da der NPD den Rang abzulaufen. Ich glaube das gerade erstmal noch nicht. wo man sich aber einstellen muss, was auch schon angefangen hat, dass die jetzt in Dortmund schon sowas wie eine Art Kommunalwahlkampf machen, also Infostände anmelden, Mahnwachen annehmen und so weiter. Genau. Eigentlich wollte ich diese Folie aufführen. Nochmal zu gucken, was ist denn die Rechte eigentlich für eine Partei? Wie sieht es sich selbst? Da gibt es ein Zitat von Christian Borch, an dem eigentlich nichts stimmt. Ich lese es aber trotzdem mal vor. Also er sagt über seine neue Partei, der größte Aktivposten der Partei, die Rechte, ist ihr Name. Zu einem ist der Name selbsterklärend. Er ist nicht so verbrannt wie der der NPD. Zum anderen ist die Assoziation zu Die Linke bewusst und gewollt. Und dieser Assoziation wegen kann man auch mit höchst einfacher Argumentation den Normalbürger ansprechen. Wenn es eine Linke gibt, sollte es folgerichtig auch eine Rechte geben. Das Parteiprogramm von Die Rechte ist von der alten DVU übernommen. Okay, das stimmt. Die Rechte ist weniger radikal als die NPD, gleich viel, ob die NPD Radikalität nun für seriös erklärt oder nicht, und sie ist radikaler als die Reps und die Probewegung. Das stimmt eben nicht. Also das ist natürlich taktischer Versuch einer Selbstverordnung irgendwie dazwischen. Es wurde auch in Teilen der Medien so interpretiert, das ist jetzt die große neue Sammlungsbewegung, also er versucht da alle irgendwie reinzunehmen. Auch das glaube ich nicht. Also was jetzt die Frage der Radikalität angeht, wie gesagt, muss man sich nur das Personal angucken und auch was da so an Schriften und an Plakaten fabriziert worden ist, um da deutliche Belege dagegen zu finden. Also mit dem Parteiprogramm, das stimmt, das ist im Wesentlichen das alte DVU-Parteiprogramm, hat was damit zu tun, dass die Rechte ja auch von verbliebenen DVUlerinnen gegründet worden ist. Nur man braucht diesem Parteiprogramm meines Erachtens keinerlei Beachtung schenken. Also ich finde da, das kommt man eigentlich auch bei der NSDAP oder anderen faschistischen Parteien sehen, im Grunde Programm zählt da eigentlich nicht. Also da ist halt Propaganda der Tat oder der Aktion steht da vor dem Programm. Und da ist auch sehr deutlich bei Die Rechte, das ist ein rein instrumentelles Verhältnis dazu. Also das Programm beginnt irgendwie mit dem Satz, wir bekennen uns voll und ganz zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und so. Und das ist natürlich vorgeschoben, das stimmt natürlich nicht. Also das heißt, wie gesagt, das Programm kann man eigentlich links liegen lassen, erklärt eigentlich nichts über den Charakter der Partei. So. Oder links oder rechts? Ja, Bundestagswahl, da wollte ich noch ein paar Sachen zu sagen. Und zwar, das Ergebnis ist ja sicherlich bekannt. Also der Test und auch wieder der Beweis zu zeigen, wir sind eine richtige Partei, der ziemlich schlecht ausgegangen ist, also 0,024% bundesweit, hat auch was damit zu tun, dass es eben nur eine Landesliste in Nordrhein-Westfalen gab. Ja, wie gesagt, desaströs. Interessant, dass selbst in Dortmund, wo ja wirklich die Partei am stärksten ist in NRW, nur 178 Stimmen gekommen sind. Und wenn man sich anguckt, 178 Stimmen und ich habe schon 100 Mitglieder, ist das ziemlich schlecht. Und vor allem, wenn man ihnen glaubt, dass sie, glaube ich, 1.000 oder 1.200 Unterstützungsunterschriften allein in Dortmund gesammelt haben, dann sind 178 Stimmen dann doch auch nochmal ziemlich gering. Kann natürlich sein, dass sie das Ganze, die ganzen Leute da ansprechen, sagen, hier, mach doch Unterstützungsunterschrift, kostet dich doch nichts, kannst du nachher trotzdem die NPD wählen oder die AfD oder irgendwen anders. Ja, aber vielleicht nochmal ein Hinweis darauf, ob das bei der Kommunalwahl dann wirklich anders wird. Ich finde das gerade schwierig zu sagen. Vor allem, wenn man sich insgesamt die NPD anguckt, also das Ergebnis bundesweit, also auch, ist ja nicht so, dass die NPD jetzt komplett auf dem absteigenden Ast ist, sondern hat ja einen sehr radikalen, rassistischen Wahlkampf geführt und der hat ihr da auch einen Stimmenzuwachs beschert. Wenn ich nochmal kurz zu Die Rechte, das sind jetzt Plakate aus dem Wahlkampf und auch da kann man eigentlich sehen, dass eigentlich diese Wahlbeteiligung da eigentlich vielleicht Mittel zum Zweck ist. Also es gibt ja so ein Plakat sofort, was da aufgeklebt worden ist, um den Staatsschutzleiter oder Staatsschutzbeamten da zu diffamieren. So, da hat man einfach das Privileg genutzt, dass man da während der Wahlkampfzeit als Partei Plakate aufhängen kann. Und auch dieses Plakat Freiheit für die politischen Gefangenen, wo dann halt eigentlich nur so Holocaust-Leugner drauf sind, Horst Mahler, Küssel und der Alter-Media-Gründer und Sven Skoda, ist jetzt nun auch kein wirklich ernsthafter Versuch, da irgendwie Wahlvolk irgendwie an die Urne zu bringen, sondern genau, kreist um die eigene Szene oder ist Provokation, ist Versuch auch auszureizen, was man da so bringen kann. Genau, auch das andere Plakat von aus Hamm, wir hängen nicht nur Plakate, haha. Die Einzigen, die so einen Wahlkampf versucht haben, ansatzweise, war im Rhein-Erft-Kreis. Da gibt es hier dieses Foto von den zwei Herren. Genau, da ist vielleicht insofern nochmal ein interessanter Kreisverband, weil der Markus Walter, der Kreisvorsitzender ist, ist gleichzeitig Kreistagsmitglied in Werden an der Aller, das ist also in Niedersachsen, da hat er so ein Mandat auf der NPD-Liste geerbt von Rigolf Henning, auch einem Holocaust-Leugner. Der wohnt jetzt halt offiziell beim Rigolf Henning in Werden. In Wirklichkeit wohnt er in Pulheim und bringt jetzt da diesen Kreisverband von Die Rechte voran, zusammen übrigens mit Leuten, die eigentlich aus der Gruppe Autonomen Nationalisten Pulheim stammen. So, jetzt wolltest du noch was sagen.
Hast du auch Zahlen zu Mobilisierungskraft? Wir haben ja am 1. Mai in Dortmund.
Ja, würde ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Ja, genau. Vielleicht noch mal kurz zur Wahl. Ich habe noch ein paar Zitate rausgesucht, die das Ganze noch mal illustrieren sollen, um was es da geht. Also Rechte KV Hamm, Wahleinschätzung. Bei unserem Wahldebüt kam es uns nicht auf das Ergebnis an, da uns Anfang des Jahres von verschiedenen staatlichen Stellen und von regimetreuen Medien der Parteistatus abgesprochen worden ist, wollten wir mit unserem Wahlantritt das Gegenteil beweisen. Dies und nichts anderes war das einzige Ziel. Die Rechte Düsseldorf-Mettmann. Gestern fand in der BRD wieder eine der größten Scheinveranstaltungen und Täuschungen statt, die das Regime vorzuweisen hat. Eine sogenannte freie Wahl, was wir allerdings nicht wählen durften, das war eine nicht-demokratische Partei. Eine nationalsozialistische Partei konnten wir auf dem Wahlzettel nicht finden, weil sie verboten ist. Mein persönliches Highlight, der Spitzenkandidat, Listenplatz 1, Bundestagswahl, Die Rechte, André Plum, Kameradschaft Aachener Land. Wählen Sie am 22. September keine Volksverräter, sondern ungültig oder uns, Die Rechte. Also ich glaube, das zeigt schon sehr deutlich, dass es da also um so eine Wahlorientierung eigentlich nicht geht, sondern angesprochen, es geht meines Erachtens darum, die Organisation weiterzuerhalten, auch die Aktivitäten weiter fortzuführen, die durch die Verbote beeinträchtigt worden sind. Es gibt eine Orientierung eben auf Straßenpolitik. Der erste richtige Aufmarsch fand 2013 in Soest statt, angemeldet von Sascha Kreuzig. Eigentlich eine Fortführung von Demos, die es da 2011 und 2012 gab. Leider hat das keiner der Staatsschutz Dortmund ist dafür zuständig oder so, hat das keiner irgendwie bemerkt, dass man da es hätte versuchen können, da den Aufmarsch auch zu unterbinden, eben als Fortführung. Das hat man ja in Dortmund versucht, in Hamm auch durchgeführt. Die Demo lief erstmal und war auch so der Test, geht das, wenn die gleichen Leute unterm Label Die Rechte jetzt Demos zu ungefähr den gleichen Themen am gleichen Ort, im gleichen Anlass anmelden. Das funktionierte und es gab dann verschiedene weitere Mobilisierungen. In Stolberg gelang es nicht. Da hat dann die Polizei recherchiert und hat gemerkt, dass der Flyer für die Stolberg-Demo 2013 eigentlich der gleiche ist wie 2012, nur mit anderem Datum. Und hat es dann auch unterbunden und es hat auch nicht funktioniert, das irgendwie wieder durchzusetzen. Der größte Mobilisierungserfolg oder die erste wichtige Demonstration meines Erachtens am 1. Mai. 500 Leute. Das ist ja die Frage, wie man das bewertet. Also ja, eigentlich sind das... Klar, ja. Sie haben den Weg freigemacht, auf jeden Fall. Aber ich meine jetzt, wie man die Zahl bewerten soll. Also da waren ja Leute selbst aus der Schweiz irgendwie da von den Nazis, aus dem ganzen Bundesgebiet. Es ist jetzt schon nicht wenig, 500, das ist schon ordentlich, aber so verglichen, was Dortmund gezogen hat, so zur Hochzeit vom Antikriegstag und so, relativiert sich das schon ein bisschen. Aber zeigt halt trotzdem, 500 Leute sind halt kein Pappenstiel trotzdem und ich denke mal, dass umso mehr Rechtssicherheit, die bei den Demonstrationen erlangen, auch da Teilnehmerzahlen wieder steigen können. Die Demo in Hamm, die war jetzt nicht ganz so erfolgreich. Genau, ich lese das jetzt nicht mal vor. Interessant noch, diese zwei Demos in Dortmund gegen die Verbote, so als im Grunde ja als Ersatzveranstaltung für einen rechten Antikriegstag und eine Woche dann der Testballon selber mal wieder was zum Thema Antikriegstag anzumelden. Und da waren nur 50 Leute da. Ich glaube, darauf kam es gar nicht an, dass da Leute marschieren, sondern wirklich der Versuch, kriegen wir das gleiche Thema zum gleichen Datum wieder durch unter die Rechte. Hat ja erstmal funktioniert. Genau, das soll es erstmal sein. Ich gucke mal auf die Uhr. Ich erhöhe mal die Geschwindigkeit. Also, vielleicht nochmal kurz, warum diese Demonstrationen weiterhin wichtig sind, weil die ja natürlich eine ganze Reihe von Wirkungen haben oder Intentionen, warum die durchgeführt worden sind. Es gibt natürlich Ideen aus der Szene, die Demonstrationen zu machen, um halt zu zeigen, Inhalte vielleicht auf die Straße zu tragen, zu sagen, wir sind da, Leute einzuschüchtern. also Werbung für die eigene Sache zu machen. Ich glaube, das sind aber gar nicht so die wichtigen Gründe, sondern die viel wichtigeren Gründe für so eine Straßenpolitik sind eigentlich die Wirkung nach innen, nämlich dass diese Demonstrationen dann doch überhaupt erstmal so eine Bewegung schaffen oder sich versammeln lassen, dass so Szene sich da konstituieren kann und dadurch auch stabilisiert wird, eben dem, dass da Erlebnisse geboten werden, regelmäßig Termine geboten werden, dass man das Gefühl hat, irgendwie man ist da Teil einer großen Gruppe, man ist nicht nur irgendwie vereinzelt, man ist eben Bewegung, dass man sich auch ja inszenieren kann, martialisch als Kämpfer, als politischer Soldat, als Nazi. Dass man versucht mit solchen Demos, in den letzten Jahren ja sehr deutlich gesehen, auch lokale Szenen, die so im Entstehen sind, zu unterstützen und zu festigen. Also dann Demonstrationen irgendwo macht, wo eine neue Kameradschaft entsteht und da die unterstützt, um denen auch Erfolgserlebnisse zu bieten. Genau. Wie sehen diese Demonstrationen aus? Ja, ich denke mal auch da, rein optisch hat sich da nichts gewandelt. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Belegen, dass da sehr bewusst versucht wird, eine Kontinuität darzustellen. Also es gibt ja die zwei bekannten Bilder aus Remagen 2011 und 2012, wo oben, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, aber oben ist halt noch das Transparent aus mit Nationaler Widerstand Dortmund und unten ist das Transparent von Die Rechte. Und man ist halt die Frage, so finde die Unterschiede. Also es ist halt ziemlich schwierig und ist natürlich auch beabsichtigt. Und ich denke, das ist auch immer ein Zeichen in Richtung Antifa, auch in Richtung Innenministerium hier zu sagen, wir sind noch da, ihr könnt uns gar nichts, wir ziehen das so provomäßig durch. Genauso das andere Transparent von Aachens Rechte, da steht dann drauf, der Aachener Widerstand, wir sind immer noch da im nächsten Jahrtausend und wird getragen von René Laube, Anführer der Kameradschaft Aachener Land, also auch da immer wieder der Versuch, da Kontinuität zu zeigen. Und wie gesagt, das richtet sich nicht nur nach außen, sondern ich glaube auch nochmal verstärkt nach innen zu sagen, hier an die eigene, vielleicht verunsicherte Anhängerschaft zu zeigen, naja, so schnell hat man uns da nicht eingekriegt, wir machen weiter. Es gibt da neue Möglichkeiten. Meine zwei Lieblingsfolien zum Thema, bleibt eigentlich alles beim Alten oder hat sich was gewandelt? Das Fronttransparent der Demo am 31.08. und ein Graffiti aus Dortmund. Und ich stelle sonst öfter mal die Frage, wie man das interpretieren kann. Also zum Beispiel die 25 Punkte gegen eure Verbote. Warum 25 Punkte? Das sind NSDAP-Programm. Genau, NSDAP-Programm. Also hier auch nochmal ein ganz Versuch, so Kontinuitäten dann in Richtung NSDAP aufzuzeigen und damit zu spielen. Genauso wie dieses Graffiti weg mit allen Verboten und im Grunde die stilisierte Hakenkreuzfahne und auch klar, es geht nicht nur um das Verbot des NB Dortmund, sondern es geht halt letztendlich um die Wiederzulassung der NSDAP. Ich habe am Anfang gesagt, so Verbote führen natürlich dazu, auch Infrastruktur vielleicht ihnen wegzunehmen. Da gab es Ersatz oder Versuche, Ersatz zu schaffen. Huckade wurde eben schon angesprochen. Meines Erachtens ist es zurzeit immer noch nicht nutzbar. Genau. In Hamm gab es auch einen Versuch, oder gibt es auch einen Ersatz, so eine angemietete Räumlichkeit von einer ziemlich obskuren Bruderschaft, Fraternitas Germania, so ein rechter Männerbund, teilweise auch früher organisierte Nazis gewesen, die da so eine Mischung aus Burschenschaft, Saufclub und Rockerclub gemacht haben und da sich so ein Haus angemietet hatten und wo dann die Rechte und die Nazis untergekommen sind. Und ja, mittlerweile habe ich es mir aus Hamm sagen lassen, in dieser Fraternitas Germania jetzt auch nur noch die überzeugten Nazis drin sind und all die anderen eher Dummpolz, die sind dann auch rausgegangen, weil sie gesagt haben, das ist uns jetzt zu viel Nazi, damit wollen wir nichts zu tun haben. Problem halt dabei für Hamm und auch für Region Unna, dass auch da leider ein Ersatz geschaffen worden ist, ziemlich schnell, der nicht nur von der Kameradschaft genutzt wird, sondern auch von der NPD Unna Hamm für regelmäßige Schulungsveranstaltungen. Es gibt diesen Antisemit-Versand als Nachfolge des Resistors und es gibt das Dortmund-Echo als Ersatz für das Infoportal. Okay, waren wir gerade schon bei Unna, stellt sich natürlich die Frage, wie ist das Verhältnis zwischen verbliebenen Kameradschaften und NPD? Also sind die jetzt alle auf die Rechte umgeschwungen und gibt es dazu allen feindseliges Verhältnis? Es gibt halt eine bedeutsame Ausnahme meines Erachtens in Unna, wo es eine sehr lang gewachsene Zusammenarbeit gibt zwischen Kameradschaft und NPD-Kreisverband. Das hat viel meines Erachtens mit dem Vorsitzenden der NPD zu tun. Der gilt ja auch so als Sponsor der Nazis in Dortmund, Hamm und Unna. Er sitzt mittlerweile auch im Landesvorstand der NPD, ist aber jemand, der da wirklich sehr eng ja auch zu die Rechte Kontakt sucht. Interessant jetzt bei Unna, da gibt es eine Kandidatur für den Stadtrat erstmals von der NPD. Und das ist eine Kandidatur, die nur möglich ist, meines Erachtens dadurch, dass eben die Leute aus dem freien Netz Unna, es ist nicht verboten worden, teilweise wurden die auch dem NW Dortmund zugerechnet und die sind alle in die NPD eingetreten und die sind auch aufgenommen worden. Im Gegensatz zu den Dortmunder Nazis, die sind ja in ihrem Kreisverband abgelehnt worden. Und diese Zusammenarbeit oder dieses kameradschaftliche Verhältnis ist durchaus eng. Also es gab jetzt aktuell vor ein paar Wochen ein Grußwort bei der Mitgliederversammlung der NPD Unna Hamm an die Rechte, wo dann steht, ne, auch wenn wir in verschiedenen Organisationen tätig sind, stehen wir in einer gemeinsamen Formation im Kampf um unser Vaterland. Die verschiedenen Parteien sind der Weg, das gemeinsame Reich ist unser Ziel. Also auch da finde ich nochmal interessant, dass jemand aus dem Landesvorstand der NPD dann auch so sehr deutlich da so ein Bündnis- und Freundschaftsangebot an die Rechte macht, während der ganze restliche Landesvorstand da ja auf Distanz geht. Ja, es gibt aber noch weitere Kameradschaften, die auch mit der NPD zusammenarbeiten. Also es ist nicht so, dass das jetzt alles sich in die Rechte orientiert. Ich glaube aber, dass der NPD in Dortmund oder auch vielleicht in anderen Städten so eine Unterstützung eben durch so Kameradschaftler dann doch im Kommunalwahlkampf fehlen wird. Und wie gesagt, du hast die 3.000 Euro gerade angesprochen, die sind ja auch geflossen für Wahlkampfhilfe oder indirekte Wahlkampfhilfe. Okay, das lasse ich mal weg. Vielleicht noch ein paar Sätze zur NPD Nordrhein-Westfalen, weil ich glaube, man muss da schon was zu sagen, sonst ist das Bild nicht vollständig und man kann auch, glaube ich, nicht so tun, als wenn die komplett unbedeutend sind. Ich würde aber sagen, die haben einfach doch noch deutlich bessere Chancen als jetzt die Rechte. Ihr Problem ist, sie haben vielerorts einfach keine handlungsfähigen Strukturen mehr und sie haben auch wenig vorzeigbares Personal. Ich habe extra dieses Foto dafür ausgewählt, um das auch mal zu illustrieren. Und auch der Klaus Krämer ist jetzt ja nicht als großer charismatischer Führer oder Vordenker irgendwie bekannt. Hinzu kommt, dass es im Vergleich zu 2009 die NPD auch wirklich schlechter aufgestellt ist. Also es gibt eine ganze Reihe von Wahlbezirken, wo sie 2009 kandidiert haben oder Kommunen, wo sie es jetzt eben nicht mehr schaffen, weil Leute ausgetreten sind. Ich habe die Düsseldorfer angesprochen. Es gibt in Düren eigentlich ein aktiver Kreisverband, die ausgetreten sind im Streit. In Siegen gibt es da zumindest keinen Mandatsträger mehr. In Ennepe-Ruhr-Kreis sind Teile der Leute ausgetreten, auch die auch im Rat saßen. Also insgesamt ist es für die NPD strukturell schwieriger geworden. Gleichwohl, wenn man sich die letzten Ergebnisse anguckt, die Landtagswahl war ja ziemlich bescheiden, 0,5%, aber zur Bundestagswahl dann doch ein leichter Anstieg.
Ja. Nee, eine Anmerkung, es ist auch das Kommunalwahlrecht ist auch verschärft worden. Also du musst du ja irgendwie 2 oder 3 Leute haben in deinem Bezirk, die da wohnen und Mitglied der Partei sind, wenn du da antreten willst.
Aber das musstest du doch immer, oder nicht, dachte ich?
Weiß
ich
nicht. Nee, es gab vorher war noch du musstest nicht da wohnen, es reichte, wenn Leute, also zum Beispiel, wenn so ein Ortsverband, ich sag mal, 30 Mitglieder hat, davon wohnt der Großteil in einem Stadtteil, konnten die auch für den anderen unterschreiben.
Okay. Für die Bezirksvertretung jetzt oder für?
Bezirksvertretung und Direktkandidaten vom Rat.
Ach so, okay. Ja, das macht es natürlich dann nochmal schwieriger. Gleichwohl gibt es auch noch keine richtigen Ankündigungen, wo sie antreten werden. Sage ich gleich noch was dazu. Ja, das soll erstmal reichen. Also, wo ich von ausgehen werde, ist aus den Gründen, dass es weniger Kandidaturen als 2009 gibt. Es wird also Schwerpunkte geben, Teilen des Ruhrgebiets, Niederrhein, Sauerland. Wichtig dann, diese sogenannte nationale Ruhrachse, das klingt ein bisschen hochtrabend, ist im Grunde nichts anderes als eine Vernetzung der Einzelmandatsträger, die es gibt in Dortmund, Bochum und Essen, die sich da zusammentun, Anträge absprechen, Aktionen machen. Das sind natürlich Städte, wo die NPD versuchen wird, die Mandate zu halten.
Ich habe eine Frage. Kenne ich den identitären Bewegungen aus? Weil ich komme aus Clemens, ist dann Niederrhein. Und dann sich viele jetzt von der NPD umgeschwenkt, ihre Homepages, mich immer wieder verfolgen, zu identitären Bewegungen.
Ich kann da am Ende was.
Okay, das ist gut. Schnell war es lieber zurück, genau. Wo ich noch von ausgehen werde, es wird einen Wahlkampfschwerpunkt Duisburg geben, hat unter anderem einen Grund, nämlich die Bundestagswahlergebnisse, die ja ziemlich enorm sind, also was da eingeholt worden ist für die NPD. Das ist das beste Ergebnis, was es in Westdeutschland gibt. Und das ist natürlich ein Potenzial, was die NPD sieht und was sie jetzt versuchen wird, auch nochmal irgendwie abzugreifen. Sind da nicht die einzigen, auch pro NRW wird da versuchen, einen Schwerpunkt draufzulegen. Dazu passt natürlich auch die angekündigte 1. Mai-Demo, die es geben wird in Duisburg von der NPD. Es gibt ja auch zwei Ankündigungen vom ProNRW schon, auch für den 1. Mai, für so Lichterketten in Essen und Duisburg. Genau. Das heißt also, man muss da nochmal, genau, das sogenannte Problemhaus, ja, da muss man auch mal dann vielleicht immer diskutieren, was man dann da gerade wie wichtig nimmt, auch so als Antifa, also jetzt da Duisburg-Essen oder den Aufmarsch in Dortmund. Okay, das vielleicht soweit zu dem Neonazi-Spektrum. Wenn wir jetzt schon bei der Kommunalwahl sind, möchte ich trotzdem noch ein paar Sachen, dann komme ich auch zum Ende, zu vor NRW sagen, auch wenn das keine Neonazis sind. Aber es ist natürlich eine extrem rechte Partei, die gerade bei den Kommunalwahlen ziemlich dann doch bedeutsam ist, in einigen Kommunen zumindest. Ich meine, die Fakten sind ja eigentlich, denke ich mal, soweit bekannt. Also pro NRW im Grunde gegründet als landesweite Partei von ProKöln. Und ProKöln war ja ein Versuch, so eine lokale Wählervereinigung zu bilden, etwas gemäßigteres, lokal bezogenes Auftreten an den Staat zu bringen und eigentlich so den eher erfolglosen Weg, den andere rechte Parteien, beispielsweise Deutsche Liga für Volk und Heimat, da hatten, den zu verlassen. Was ja auch funktioniert hat, also seit 2004 sitzt ProKöln in Ratsstärke im Stadtrat und auch in den Bezirksvertretungen und kriegt da so auch durchaus eine professionelle Ratsarbeit hin. Diese Landesausdehnung hat nicht wirklich funktioniert, also bei den letzten Landtagswahlen, die Ergebnisse waren da ja ziemlich bescheiden. Es meines Erachtens besteht da auch keine Gefahr, dass sie jetzt unbedingt in den Landtag einziehen werden, sondern es geht eigentlich dann doch eher um ausgewählte Kommunen. Das hat ein bisschen was auch mit der Strategie zu tun, also gerade der Versuch, gibt es irgendwo lokale Konflikte lassen, die sich aufgreifen lassen, die sich zuspitzen, kann man sich da so als Anti-Establishment-Partei etablieren. Es gab ja da aus Pro-NRW-Sicht oder Pro-Köln-Sicht durchaus erfolgreiche Beispiele, wo so Moscheebaukonflikte aufgegriffen worden sind in ganz unterschiedlichen Städten, die man dann genutzt hat, um Werbung zu machen, auch um Kreisverbände aufzubauen. Und aktuell sind eigentlich die lokalen Konflikte, die es gibt, dann doch eher Konflikte eben um Wohnungen oder Häuser von Zugewanderten und Flüchtlingswohnheimen, wo im Grunde mit der gleichen Masche versucht wird, da hinzugehen, Verteilungen zu machen, Mahnwachen anzumelden, zu Bürgerversammlungen zu gehen und da Leute zu mobilisieren. Also ist ja auch vor allem in Duisburg, auch nicht nur Rheinhausen, sondern auch Neumühl natürlich in letzter Zeit mehrfach versucht worden. Genau. Aktuell gibt es 38 Mandate in Stadträten, die aber eigentlich alle so auf der Rheinschiene liegen, so zwischen Köln und Bonn, mit Ausnahme von Gelsenkirchen. Okay. Ja. Und wenn man sich die Partei anguckt, so flächendeckende Antritte sind da nicht zu erwarten. Die haben es auch einfach nicht geschafft, in bestimmten Regionen wirklich handlungsfähige Strukturen aufzubauen. Also das Münsterland ist total weiße Fläche, Ostwestfalen ist weiße Fläche, Siegerland gibt es keinerlei Strukturen, Teile vom Sauerland gibt es keinerlei Strukturen. Also beschränkt sich dann doch aufs Rheinland und auf mittlerweile auch auf Teile des Ruhrgebietes. Ich habe mal ganz kurz die soweit bekannt zusammengestellt, welche Ankündigungen es gibt jetzt für Pro NRW. zur Kommunalwahl. Also nach eigenen Angaben haben sie da auch überall alle Leute gefunden, die da kandidieren können. Das sind ja teilweise 20, 25, 48 Personen, je nach Größe der Stadt. Und da sind jetzt im Vergleich zu 2009 schon mehr Kommunen oder auch andere Kommunen. Und es fällt auf, dass sie eigentlich in allen Städten im Bergischen Land kandidieren werden. Da gehe ich davon aus, dass es klappen wird. Im Rheinland jetzt neuerdings noch in Aachen und in Mönchengladbach. Und dass sie das Ruhrgebiet dann doch stärker in den Blick genommen haben. Also Essen, wo es einen neuen Kreisverband gibt, Bochum, Hagen, Witten, Duisburg. Okay, so, ich komme langsam zum Ende mit Terminen. Also Strategie von Pro NRW ist es ja immer, Wahlkämpfe durch so Medieninszenierungen zu führen, Aufmerksamkeit zu kriegen nach der Strategie maximale Provokation. Das ist ja so, das also hat Herr Beisich, der Vorsitzende, selbst so gesagt, so unsere Strategie ist maximale Provokation. Man geht auch mit wenig Leuten dahin, macht so Provoaktionen. Beispielsweise das Foto Landtagswahlkampf 2012, da ging es darum, die sogenannten Mohammed-Karikaturen vor irgendwelchen Moscheen zu zeigen. Auch in der Hoffnung, dass es dann da eskaliert. Ist ja in Solingen und Bonn auch passiert, dass da Salafisten aufgetaucht sind, sich Straßenschlachten geliefert haben, also im Grunde genau das gemacht haben, worauf Pro NRW gesetzt hat. Und ja, jetzt gibt es wieder eine Wahlkampftour, die angemeldet ist. Es steht noch nicht genau fest, wo die hingeht. Also ich gehe aber stark davon aus, dass es vor allem Orte sein werden, wo es gerade Diskussionen gibt um Flüchtlingsunterkünfte oder um Häuser von Zugezogenen. Also es ist auch klar, dass sie das am 1. Mai, ich glaube, da sind sie in Essen-Fintrop und in Rheinhausen, also dass sie da an Orte gehen, wo es solche lokalen Konflikte gibt und wo sie hoffen, davon dann auch zu profitieren. Ja, vielleicht nochmal hier so ein paar Bilder von aktuellen Plakaten, die nochmal verdeutlichen sollen, also wie zentral meines Erachtens gerade ja, das Thema Zuwanderung aus EU-Staaten, Bulgarien, Rumänien, aber auch eine steigende Anzahl von Asylanträgen ist und wie natürlich auch so eine mediale und von der politischen Klasse, von der CDU geführte Diskussion da natürlich absolut Wasser auf die Mühlen von NPD und von Pro NRW sind. Und es ist ja auch fast so, es ist mein Eindruck, dass fast überall, wo es Diskussionen gibt um beispielsweise Neubau von Unterbringungen und Bürgerversammlungen gibt, da taucht nicht überall Pro NRW auf, das schaffen die gar nicht. Aber so Ressentiments und Vorbehalte zumindest und in vielen Fällen auch offener Rassismus, der findet sich da schon ziemlich stark bei den Anwohnerinnen und Anwohnern. Und das ist natürlich der Versuch, da absolut draufzusetzen. Und ich fürchte auch, dass das dann leider erfolgreich wird. Also glaube ich, das wird einfach nochmal ein Thema sein, jetzt in den nächsten Monaten, den man sich da unbedingt annehmen muss. Also auch gerade ja, ob es jetzt nur so lokale Konflikte sind oder ob es eine allgemeine Diskussion ist, jetzt diese Abstimmung in der Schweiz, wo es ja auch schon die ersten Umfragen gibt, irgendwie Mehrheit der Deutschen will auch so ein Volksentscheid über Masseneinwanderung haben. Also das wird nochmal ein heißes Eisen. Die Frage ist da ein bisschen, welchen Faktor hat da die AfD, also was machen die? Also die ja auch in Teilen versuchen, so ein bisschen da das Thema zu setzen und so auf so Wohlstandschauvinismus und rassistische Töne zu setzen. Ja, habe ich aber keinerlei Prognose, ob das, wie groß das da diesen rechten Parteien da Stimmen abgräbt. Also sie sehen das schon als Gefahr, auch Pro NRW sieht das deutlich als Gefahr, dass ihnen da Konkurrenz droht. Es bleibt halt dann abzuwarten.
Weißt du, welches von den beiden Layouts erst raus war, das von Pro NRW oder das von der NPD?
Meines Erachtens das von Pro NRW. Ich habe das aber nicht, ich habe das irgendwie gespeichert, aber ich habe jetzt keinen genauen festen Beleg mit Datumstempel oder so. Aber das Pro NRW ist so eine Facebook-Grafik und die meine ich war zuerst da.
Pro NRW ist auf jeden Fall im Rahmen von Demos schon im Frühjahr des letzten Jahres sehr oft zur Verwendung. Bei der NPD kam es dann für den Wahlkampf.
Genau, das ist Bundestagswahlkampf. Ja.
Hattest du gerade für den Hintergrund der ersten Mai-Anmeldung die rechten Kannibalisierungseffekte?
Jetzt nur für den 1. Mai?
Nee, allgemein.
Allgemein. Ich meine, das ist natürlich zu hoffen. Also, es gibt ja ein paar Städte, wo es, wie gesagt, diese konkurrierenden Kandidaturen gibt. Da sind aber gar nicht so viele. Also klar, es gibt es in Essen beispielsweise oder in Duisburg oder in Dortmund, wo halt dann pro NRW und NPD zusammen umstimmen buhlen. Das ist natürlich nicht schlecht, aber ich glaube, es bleibt dann vielleicht trotzdem noch genug übrig, dass jede Partei mindestens ein Mandat kriegt. Das glaube ich schon. Und beim 1. Mai, ich meine, klar, das ist halt so ein Großkampftag für alle. Ich finde das selber schwierig zu sagen, worauf konzentriert man sich da gerade am dollsten? Was ist da, was will man da wichtig nehmen? Wonach entscheidet man das jetzt zu sagen? Mobilisiert man da nach Duisburg, wo die Diskussion ja wirklich hochgekocht ist und wo alle versuchen, darauf aufzuspringen? Oder versucht man da die rechte Erfolgserlebnisse in Dortmund zu nehmen?